Frei zu Hause. Der Corona-Telefon-Podcast mit dem Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in außergewöhnlicher Lage.
Heute mit dem Fabian Molina, SP-Nationalrat. Fabian, wir haben kürzlich miteinander zu tun gehabt. Du hast von mir eine Mitarbeit in einem Spot gegen den illegalen Goldhandel. Das ist eigentlich ein wahnsinnig aktuelles Thema jetzt, oder?
Ja, es ist wahnsinnig aktuell, aber leider gibt es im Moment nicht wahnsinnig viel Platz für andere Themen. Das verstehe ich auch gut. Corona beschäftigt uns alle, mich auch. Und es ist im Moment auch nicht einfach, einen Film zu drüllen unter Einhaltung von allen Hygienemaßnahmen.
Ja, das ist klar. Das ist einfach technisch nicht gegangen. Aber andererseits ist es ja so, dass der Goldpreis ist ja jetzt gestiegen zuerst. Es ist ja interessant. Zuerst mal ist er gestiegen und dann ist er wieder runter, weil offenbar sehr viele Leute haben müssen Gold verkaufen, um Liquidität locker machen, um ihre Aktienkäufe abdecken, ihre Aktiendefizit abzudecken. Also es ist eine interessante Entwicklung. Zuerst würde man ja glauben, dass der Goldpreis unendlich steigt jetzt. Aber das ist nicht der Fall.
Genau. Und die Schweiz ist natürlich im Goldhandel eine grosse Nummer. Wir sind der grösste Verarbeiter weltweit von Gold. Das heisst, sehr viel Gold, das irgendwo abgebaut wird, kommt über die Schweiz. Und jetzt, je nachdem, wie sich der Goldpreis entwickelt hat, das natürlich eine grosse Bedeutung, auch was für Gold das denn ist.
Sag mal, das Gold verkaufen wir wie die ganze Welt. Also wir sind quasi Verarbeiter und dann geht es wohin? Ja, in die ganze Welt oder wohin?
Jetzt, dann geht es in die ganze Welt. Es kommt auch von der ganzen Welt. Wobei eben das Problem ist, dass wir sehr viel Gold importieren von Orten, wo es eigentlich gar kein Gold gibt.
Ja, kannst du das erklären?
Ja, also das Gold wird oft abgebaut unter sehr schrecklichen Bedingungen. Kinderarbeit, Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen. Zum Beispiel in Peru oder in afrikanischen Staaten.
Und Uganda, ne?
Ja, genau. Und Burkina Faso. Aber weil das Gold eben so schlecht abgebaut ist und man das eigentlich darum nicht dürfte in die Schweiz importieren, tun die Zwischenhändler das über ein anderes Land laufen. Also sie exportieren es dann zum Beispiel in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die haben selber gar kein Gold. Und dann steht auf der Ursprungsdeklaration, wenn sie in die Schweiz kommt, Vereinigte Arabische Emirate. Obwohl es gar nicht sein kann, dass das Gold zurückkommt. Und so wächst man eigentlich das Gold. Und wenn es bei uns in der Schweiz verarbeitet wird, dann weiß niemand mehr, auch wenn er irgendwo einen Ehering kauft, woher das Gold eigentlich kommt und unter welchen Bedingungen das es hergestellt wird.
Was ist denn das Schlimme von dem Goldabbau in Uganda, zum Beispiel in Peru? Was ist der entscheidende Punkt?
Also zum einen wird sehr viel Quecksilber eingesetzt. Das zerstört das Grundwasser, vernichtet die Lebensgrundlage der Leute, die dort leben. Dann wird sehr oft mit Kindern geschafft, weil Kinder eben klein sind und können in die Stollen hineinklettern. Und es kommt aber oft vor, dass dann ein Unglück passiert, dass ein Stollen zusammengeht oder dass das Kind verletzt. Das ist also wirklich ja, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, wo bei uns selbstverständlich wäre, überhaupt nicht eingehalten wird. Und da hätten eigentlich die Goldraffineure in der Schweiz Sorgfaltspflicht, also dass sie müssten überprüfen, unter welchen Bedingungen das Gold hergestellt wird. Weil es gibt auch Gold, das super abgebaut wird, aber es ist dann halt ein bisschen teurer.
Also das sind ja eigentlich das sind einzelne Leute, die auf eigene Faust nach Gold graben und das dann irgendwelche Konzerne abgeben oder wie? Also die machen das unter, es ist überhaupt nicht überwacht, oder wie das passiert?
Genau, es ist überhaupt nicht überwacht. Also es gibt sehr viele Small-Scale-Miners, heißt das, also einfach Leute, die halt nichts haben und darum Gold abbauen. Auch mit Techniken, die eigentlich nicht State-of-the-Art sind. Und dann gibt es aber auch grosse Minen, wo Menschenrechtsverletzungen begehen. Aber bei den grossen Minen ist es natürlich ein bisschen einfacher, kontrollieren, weil man genau weiß, wo die sind und wem die gehören. Aber bei dem Small-Scale-Mining ja, kann es sein, dass einfach ein Zwischenhändler das Gold von diesen Leuten abkauft und dann behauptet, das sei super hergestellt worden. Und da könnte man schon regulieren, man könnte dafür sorgen, dass das überprüft wird. Da gibt es auch verschiedene Projekte. Ich bin ja noch Co-Präsident von SwissAid, der Entwicklungsorganisation. Wir haben zum Beispiel ein Small-Scale-Mining-Projekt in Tansania, wo wir eben versuchen, mit verschiedenen lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen mit der Regierung dafür zu sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden, dass die Leute auch ausgebildet werden, wie man gut Gold abbauen kann und dass es dann eben sauberes Gold gibt. Aber das wäre eigentlich die Verantwortung von der Raffineure in der Schweiz, weil eben wir sind der grösste Raffineur der Welt. Wir haben da auch ein Wörtchen mitreden. Und wir müssen Druck machen, dass eben die Sorgfaltspflicht auch eingehalten wird.
Wer überwacht denn die Raffineure? Also gibt es da eine Art, was ist das? Was sind das für Firmen? Ich meine, wem gehören die?
Ja, wem die genau gehören, ist noch schwierig herauszufinden. Transparenz ist nicht unbedingt Position, das sind private Hedgefonds, reiche Einzelpersonen. Ja, in der Schweiz werden die eigentlich nicht überwacht, oder? Im Rahmen.
Ja, es gibt keine Kontrolle von der Verarbeitung.
Nein, was es eben gibt, und das ist das Problem, wir haben ein Gesetz, das sagt, man muss deklarieren, wenn das Gold beim Zoll über die Grenze kommt, woher das ist. Aber wenn draufsteht, Vereinigte Arabische Emirate, ist eigentlich jedem, der ein bisschen etwas von Gold versteht, klar, dass das nicht sein kann, weil es dort gar keinen Goldabbau gibt. Und das langt dann aber als Deklaration, weil der letzte Ursprungshafen oder Flughafen von dem Gold ist dann eben da in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da müssten wir wirklich die Kontrolle verbessern. Und oder eine andere Schiene ist natürlich die Konzernverantwortungsinitiative, wo die Unternehmungen verpflichten, eine Sorgfaltsprüfung in ihren Lieferketten durchzuführen. Und wenn sie das nicht machen, könnten sie gebüßt werden. Das wäre natürlich ein relativ einfaches Instrument, jetzt auch beim Gold, um dafür zu sorgen, dass die Raffineure das auch würden machen.
Es ist ja eigentlich ein bisschen wie beim Geld, weißt du? Also das Gold von illegaler Herkunft wird quasi gemischt, schon in Uganda, mit legalem Gold und dann nach Dubai verschifft, oder? Ja.
Genau, und Gold also, ist Gold, man sieht dann auch nicht mehr an, ob es da Blut dran hat oder nicht.
Ja, genau. Ja, also das ist eigentlich interessant, wenn die Aktienmärkte krachen und so weiter, Gold wieder eine andere Bedeutung bekommt, so als sogenannter sicherer Hafen, was ja eigentlich überhaupt nicht stimmt. Mit dem Preis von Gold hat sich ja nicht wahnsinnig positiv entwickelt in den letzten Jahren. Aber trotzdem gibt es immer wieder Reflex, irgendwie Gold als letzte Wert vor dem Zusammenbruch. Ja. Das hat so etwas Apokalyptisches, wenn die Leute anfangen Gold kaufen.
Ja, es ist natürlich auch etwas mythologisch schon fast Gold. Gold kennen wir seit Urzeiten, ist schon immer etwas Wertvolles gewesen. Und selbst wenn der Aktienmarkt völlig spinnt und selbst wenn der Goldpreis ein bisschen zurückgeht, man kann eigentlich sicher sein, dass Gold auch in Zukunft einen gewissen Wert wird haben. Also völlig pleite gehst du nicht, wenn du einen Keller voll Gold hast.
Ja, genau. Fabian, du bist ja Politiker, du bist im Nationalrat, du kannst jetzt nicht tagen. Hast du das Gefühl, dass im Moment, wie stellst du das denn, dass im Moment Demokratie so ein bisschen ausgehebelt wird, mit zum Teil besten Absichten, vermutlich zum Teil mit nicht so guten Absichten? Hast du das Gefühl, dass das in der Schweiz irgendwie passiert?
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir in der Schweiz jetzt näher an einer Diktatur stehen, wie jetzt das zum Beispiel in Ungarn der Fall ist. Aber es macht mir schon Sorgen, dass das Parlament nicht tagen kann. Aber zwar weniger, weil ich jetzt weniger zu tun habe, ist mir eigentlich gleich. Ich kann mich schon beschäftigen, sondern es kommen ja so viele Anliegen jetzt auch in Diskussionen, wo politisch abgestimmt werden müssten. Zum Beispiel tut man jetzt Kitas unterstützen, besonders in dieser schwierigen Situation? Oder wie geht man mit dieser humanitären Katastrophe um, wo sich im Moment auf der griechischen Insel abspielt, mit all diesen Geflüchteten, die dort in diesen Lager festsitzen? Oder wie geht man mit der Frage um, dass sich jetzt sehr viel KMU verschulden, weil sie Kredit aufnehmen quasi bei den Banken? Das sind politische Fragen, die der Bundesrat jetzt mal vorgelegt hat. Aber in unserem System ist es eigentlich üblich, dass ja, auch das Parlament das noch versucht zu verbessern, eine Diskussion darüber führt, was könnte man anders machen. Und im Moment ist das nicht möglich. Ich glaube, für ein paar Wochen war das okay gewesen, aber jetzt müssen wir dringend wieder in eine Phase kommen, wo sich das ändert. Und im Moment ist es so, dass auch Kommissionen nicht tagen können. Und ich finde das für die Schweiz als Musterland von der Demokratie schon ziemlich beschämend, weil wenn man Europa rundherum anschaut, alle Parlamente tagen, natürlich nicht so wie sonst einmal, also die halten auch die Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen ein, aber sie tagen online oder in verkleinerter Konstellation oder in größeren Räumen.
Also bei uns ist es einfach angehalten.
Bei uns ist es einfach angehalten, genau.
Also es gibt auch keine Kommissionen, die sich per Zoom treffen und dann irgendetwas beraten. Das gibt es nicht.
Bis jetzt nicht. Ab nächste Woche werden einzelne Kommissionen wieder tagen, aber eben nicht alle. Und wir haben ja eine außerordentliche Session zu dieser Corona-Krise Anfang Mai. Nicht im Bundeshaus, sondern in der Bern-Expo, also in einer riesigen Halle, wo man auch die Abstandsregeln einhalten kann. Aber wir können im Moment, also ich bin in zwei Kommissionen, meine zwei Kommissionen tagen nicht. Das heisst, ich kann nicht meine parlamentarischen Rechte geltend machen, um irgendetwas einbringen. Ich muss immer quasi über die Verwaltung versuchen, herauszufinden, was passiert da genau. Und das ist eben, es geht mir nicht darum, dass das mühsam ist, sondern es geht darum, dass die Leute, die mir Mails schreiben, und ich bekomme sehr viele Mails über von Leuten, die irgendein Problem jetzt haben in dieser Krise, dass ich die halt wieder einbringen kann.
Ja, ist klar. Also, hast du das Gefühl, wenn wir vielleicht ein bisschen von dir reden, dein Vater ist Chilen und ist geflüchtet aus Chile und du hast irgendwann mal einen Tweet abgesetzt, wo da die Krypto-Krise war in der Schweiz. Und hast den Zusammenhang hergestellt zwischen Krypto, also der Chiffriermaschine, wo die Schweizer gewusst haben, dass sie manipuliert worden ist, durch die CIA und wo die CIA die Firma gehört hat, da in der Schweiz. Du hast den Zusammenhang hergestellt zwischen Krypto und der Operation Condor. Hast du das Gefühl, dass du selber von deiner Familiengeschichte her so ein bisschen sensibilisiert bist für Übergang von Demokratie zur Diktatur? Oder ist das jetzt ein bisschen weit gegriffen?
Also ich glaube schon, dass ich quasi Demokratie und den Wert von der Demokratie, aber auch die Fragilität von der Demokratie schon ein bisschen mit der Muttermilch oder mit Vaters Wort aufgesogen habe. Oder mein Vater kommt aus einer Geschichte, wo quasi eine demokratisch gewählte Regierung plötzlich geputscht worden ist und demokratische Regeln außer Kraft gesetzt worden sind. Und das ist
wo ist er denn gestanden, dein Vater? Genau, also was hat er gemacht zur Zeit, wo der Allende abgesetzt worden ist?
Er ist politischer Aktivist war im Allende seiner Partei, der Sozialistischen Partei von Chile. Und das heisst, er ist dann auch verfolgt worden, ist gefoltert worden und hat dann schlussendlich müssen flüchten. Und eben der Zusammenhang ist, dass der Putsch mitorganisiert worden ist von der CIA. Und wie wir seit Krypto wissen, hat man können die chilenische Regierung auch ablösen, dank diesen Chiffrieren. Gerät von Krypto. Also da gibt es schon einen Zusammenhang zu der Schweiz. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir auch in der Schweiz und überall weltweit, das sehen wir jetzt in Ungarn, man sieht es in Kosovo, das sind noch ein bisschen jüngere Demokratien als wir, aber dass man nie darf, ja, für garantiert nehmen, dass Demokratie immer ist. Demokratie ist kein Zustand, sondern Demokratie ist ein Prozess, wo man sich jeden Tag neu erkämpfen. Wenn wenn Demokratie schon niemand macht mehr mit oder wenn Demokratie schon niemand interessiert mehr, ob sie wahrgenommen wird, dann findet sie auch nicht mehr statt.
Das andere, was jetzt natürlich überhaupt nicht statt kann finden, ist Aktivität auf der Straße, also Demonstrationen etc. Das ist alles nicht mehr möglich. Das ist wahrscheinlich auch relativ schwierige Länder, wo die ganzen Proteste von der Straße sind.
Ja, das ist wahnsinnig schwierig. Also ich finde es auch in der Schweiz schwierig, oder? Man muss sich bewusst sein, was jetzt da sehr viele Regierungen beschlossen haben. Das sind massive Eingriffe in die Grundrechte. Das ist okay für eine beschränkte Zeit, es ist auch nötig, weil es geht ja auch darum, ein anderes Grundrecht, Gesundheitsversorgung, das Menschenrecht auf Leben gewährleisten. Aber es ist natürlich eine sehr harte Abwägung oder eine schwierige Abwägung und genau darum braucht es auch Kontrolle von anderen Institutionen, wie zum Beispiel vom Parlament. Und ich glaube, für viele Länder, die jetzt gerade in einem demokratischen Aufbruch gestanden sind, wie zum Beispiel der Libanon, ich bin dort letztes Jahr gewesen, dass sich endlich die Jugend erhoben hat gegen eine korrupte Elite, aber eben auch in Chile, wo es ja wahnsinnig Protest gegeben hat, da ist das Backlash, weil sich natürlich auch viele Regierungen jetzt können aufgrund von diesen Notverordnungen stabilisieren und das immer begründen mit Corona, obwohl es nicht um das geht.
Aber es wundert einem ja nicht, welche Regierungen das jetzt sind. Also, es wundert einem ja nicht, dass Ungarn jetzt auf der vordersten Front steht von dieser Entwicklung.
Das wundert einem überhaupt nicht.
Oder Brasilien.
Nein, gar nicht. Ich glaube einfach, wir dürfen jetzt die Krise nicht einfach nur als Schweizer Krise begreifen, sondern wir müssen uns sehr stark überlegen, was hat das auch international für Auswirkungen und wie kann die Schweiz, die im Vergleich wirklich gut ist, oder die sind jetzt alle daheim, es gibt Leute, die haben finanzielle Probleme, die haben Zukunftsängste, keine Frage, es wird auch bei uns Leute sterben, das ist furchtbar und das ist auch für die Schweiz eine grosse Herausforderung. Aber wenn man es vergleicht mit ärmeren Ländern, wenn man es vergleicht mit Ländern, die eben eine schwache Staatlichkeit haben, wenn man Länder sich überlegt, wo eben das Gesundheitssystem praktisch nicht vorhanden ist, dann ist das noch viel schwieriger. Und die Schweiz hat da auch das Geld und Kapazitäten, um nicht nur uns helfen, sondern auch Länder zu helfen. Oder der UNO-Generalsekretär hat einen riesigen Appell gemacht für ein internationales Hilfspaket im Kampf gegen die Bis jetzt hat sich die Schweiz noch nicht beteiligt. Und ich finde, die Schweiz muss eine führende Rolle übernehmen, auch aus Eigeninteressen. Oder? Weil die Pandemie wird auch eine wirtschaftliche Krise geben. Und wir sind ein stark exportorientiertes Land. Das heisst, wir haben ein riesiges Interesse, dass es nach dieser Krise nicht zu Kriegen, zu Ressourcen kommt. Und dass wir auch die Weltwirtschaft möglichst schnell stabilisieren.
Aber man könnte auch sagen, dass das Corona so ein Härtetest ist für Demokratien, oder?
Das ist sicher so. Und es ist, glaube ich, noch zu früh, um das zu beurteilen, wer das wie gut macht. Aber ich glaube, ja, es ist tatsächlich ein Härtetest für Demokratie, insofern als sich wie die Frage stellt, wie gut können auch Demokratien mit neuen Situationen umgehen und überzeugen. Und was ich ja sehr schön finde, zum Beispiel ist, dass der Bundesrat nicht gesagt hat, so, fertig, Schluss, Ausgangssperre, mit den Soldaten auf die Straße. Er hat sehr stark über das Überzeugen, das Appellieren geschaffen, dass eben die Leute einen gewissen Spielraum lassen. Die Leute auch selber müssen vernünftig sein und verstehen, was überhaupt jetzt wichtig ist an einer Pandemie.
Ja, das finde ich auch interessant. Ich finde wirklich, ich habe das auch mit vielen Leuten diskutiert, also der Wunsch nach Ausgangssperre. Also ich habe mir gesagt, die Leute, die wirklich den Wunsch haben und jetzt darf niemand mehr rausgehen und so.
Ja.
Und möchte gerne so einen Befehl hören von oben. Oder? Und ich finde, das ist wirklich eine hohe Qualität von der Demokratie, dass du sagst, nein, wir sind eben nicht so ein, Land, wir sind nicht in Ungarn. Wir machen das anders, so wie der Berset das formuliert hat.
Ja. So ganz schweizerisch staatsbürgerlich eigentlich. Wir, der Schweizer, können auch ein Stück weit selber entscheiden. Also,
genau. Und das finde ich wirklich das höchste Niveau, oder?
Genau.
Fabian, es ist, wir müssen schon bereits abbrechen, weil wir sind schon über der Zeit. Das ist sehr interessant gewesen, mit dir zu reden. Und ich hoffe, dass du deine politischen Funktionen bald wieder kannst wahrnehmen und dich in deine Kommissionen treffen. Ja. Also ich wünsche dir alles Gute und
das wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.
Ciao, Fabian. Ciao.
Das war «Frei zu Hause», ein Podcast von Tamedia. Neue Folgen gibt es exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. Von Sonntag bis Montag auf den Apps und Webseiten von Tagesanzeiger, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Landbote und den anderen Tageszeitungen von Tamedia. Oder einen Tag später auf allen gängigen Podcast-Apps.